Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, wovon wir träumen. Ich treffe Menschen und wir reden über die Haltung zum Leben und die verschiedenen Arten, dieses Leben zu gestalten.
Wie lernt sich eure Generation kennen?
Das war mir auch wichtig, in ganzen Sätzen zu schreiben. Das ist vielleicht ein bisschen dramatisch, aber so ein Damoklesschwert, was da über uns schwebt.
Ich glaube, ich würde mir auch denken, was ein Irrer, was kommt da jetzt auf mich zu und quatscht mich an, was stimmt mit dem nicht?
Ich finde schon, dass es deutlich leichter ist, einsam zu sein.
Dann scheiß drauf und lebe jetzt hier so weiter. Ich renne jetzt zu meiner Arbeit, renne wieder zurück, gehe in meinen Bau.
Ich kann damit anfangen, wenn der Mann so romantisch ist. Das ist
was spielt Glaube für dich für eine Rolle? Also warum ist das für dich wichtig? Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir heute wieder hier zusammen mit Gästen, mit denen wir uns über ihr Leben und ihre Auffassung vom Leben unterhalten. Ja, da die Zeit ein bisschen tricky ist, ist jetzt gerade diese ganze Corona-Sause, fahren wir halt nicht zu den Menschen, sondern sie kommen zu uns, das ist einfacher. Und heute zu Gast bei uns Peter und Susanne. Schönen guten Tag. Stellt euch einfach mal kurz vor, damit die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Ja, hallo Friedemann. Ich bin Peter, wohne in Neubrandenburg und arbeite da als Fachinformatiker. Also bin IT-Systemadministrator, gelernter Fachinformatiker für Systemintegration. Hab da meine kleine Bude und vor knapp 3 Monaten meine liebe Susanne kennengelernt.
Also ein frisch verliebtes Paar.
Ein frisch verliebtes Pärchen.
Also super. Ja.
Ja, ich bin Susanne, ich bin 25. Ich wohne in Neubrandenburg und mache da gerade meinen Masterabschluss in psychosoziale Beratung. Im Sommer ist der dann fertig und dann mal gucken. Irgendwelche Arbeit suchen. Das war echt ganz gut. Und ja. Ja, wie Peter gerade schon angedeutet hat, haben wir uns vor einem Vierteljahr kennengelernt.
Das ist mal schön, dass man mal so Leute hat, die am Anfang einer großen Liebe stehen. Wir sind ja hier beide, Stefan und ich, der jetzt mich technisch hier begleitet. Alte Liebesmänner gefangen oder gut aufbewahrt in doch älteren Beziehungen. Wie ist das so? Also wie fühlt man sich so, wenn man 3 Monate zusammen, ist man da hoffnungsvoller, jetzt hofft man in die Zukunft, beschäftigt man sich mit der Zeit oder nur mit dem gefundenen Partner? Das würde mich mal wirklich jetzt interessieren, weil bei mir ist es lange her, ich vermisse das sehr. Wie ist das so für euch?
Also meine Gedanken kreisen sehr häufig nur um Susanne.
Ja.
Und ist halt so, dass die gewählte Beschäftigung hauptsächlich auf Susanne fokussiert ist.
Ja.
Ist für mich auch meine erste, sag ich mal, richtig große erwachsene Beziehung. Ich hatte davor tatsächlich keine. Und das ist einfach fantastisch, ja.
Ja, also geht mir auch so. Also es dreht sich irgendwie gefühlt alles nur noch darum. Ich versuche auch so ein bisschen, dass ich meine Freundinnen nicht vernachlässige. Aber die haben da auch gut Verständnis für, dass ich erstmal viel mit Peter unterwegs bin und wir jetzt viel zusammen unternehmen und viel Zeit miteinander verbringen. Und ja, ist ganz schön.
Wie lernt sich eure Generation kennen? Wir haben uns gestern schon mal kurz unterhalten. Ihr seid gestern um 22 Uhr angereist. Und dann hatten wir so ein relativ langes Gespräch darüber, wie man sich kennenlernt. Und ich habe dann erzählt, so wie es früher so bei uns war, so mit Disco antanzen. Wie lernen sich Menschen wie ihr kennen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie ist das so zur Zeit 2020?
Ja, also ich hatte vor Peter meine erste Beziehung, war eine ziemlich lange Beziehung, 7 Jahre. Also ist, glaube ich, ziemlich lang, wenn man so mit 16 so einen ersten Freund hat.
Ja, auch, ne? Das traut man den jungen Leuten gar nicht mehr zu heutzutage, ne? Also wenn meine ich das so, die jungen Leute, so, boah, das ist ein Roll, die Ball und hin und her.
Ja, weiß ich, vielleicht bin ich da altmodisch, keine Ahnung. Naja, und als ich dann irgendwann dachte, naja, irgendwie sind Männer doch wieder ein bisschen interessanter. ist halt so. Und habe ich mir dann so ein paar Dating-Apps installiert und mit Leuten geschrieben und so irgendwann hat sich das so rauskristallisiert, so ein paar Standardfragen zu haben, abzuhaken, keine Ahnung, was sucht der andere, sucht der auch eine feste Beziehung oder nicht, wenn nicht, dann halt schau, schönes Leben und weiter geht's, weiter gucken. Genau, und dann habe ich mir irgendwann, das ist jetzt Schleichwerbung, ich weiß es nicht.
Nö, kannst du sagen.
LaVou installiert, wenn man das so richtig ausspricht, naja. Und hatte eigentlich die Nase voll und hatte so viele bekloppte Dates und dachte mir, oh Gottes Willen, gibt's da nur noch bekloppte Männer und alle, die gut sind, sind anscheinend schon vergriffen.
Yeah.
Was ist los? Und dachte, naja, das verschiebe ich auf nach dem Studio, nur mal ein bisschen locker schreiben, keine Ahnung, aus Langeweile. Naja, und dann habe ich Peter da gesehen, dachte, oh, sieht ja ganz nett aus. Warte, der kann sogar schreiben, der schreibt sogar intelligente Sachen und richtige
in ganzen
Sätze. In ganzen Sätzen. Genau, das war schon.
Das war mir auch wichtig, in ganzen Sätzen zu schreiben. Mir war auch sehr wichtig, dass ich habe quasi ein ähnliches Dating-Erlebnis, jetzt nicht so krass. Ich habe es auch bei einer anderen Plattform versucht und hatte halt da Kontakte, die so gar nicht schreiben konnten. Da glaube ich nur eine Person bei, mit der man ein bisschen mehr schreiben konnte. Und jetzt auf der anderen Geschichte, genau, war ich auch sehr froh, dass man, also das Gute ist, dass man da halt schon weiß, wo die Ambitionen von dem anderen liegen.
Wenn man also sich jetzt so ein Vorcheck, also ich habe sowas noch nie gemacht, ich bin wirklich da komplett raus, also man checkt sich im Endeffekt vorher ab.
Ja.
Man weiß halt schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht und dass der andere halt grundlegend schon interessiert ist. Das war für mich jetzt, dass da so eine Barriere wegfällt, wenn du jetzt zum Beispiel dich in eine Bar setzt und da sitzen da andere Leute.
Ich glaube, ich würde mir auch denken, was ein Irrer, was kommt da jetzt auf mich zu und quatscht mich an, was stimmt mit dem nicht? Also ich glaube, das fände ich eher komisch, wenn aber ein Typ auf mich zukommt.
Und das fällt halt dann komplett weg, in dem Fall. Da weiß man schon, dass beide so irgendwie zumindest dieselbe Idee haben. Und dann muss man nur noch gucken, ob es passt.
Also für euch ist das im Endeffekt eine normale Art, sich kennenzulernen. Das ist
entspannter.
Also, sag ich mal, meine Generation wäre es ja jetzt gewesen, ich sage, oh Gott, digital, Riesenscheiße, da habe ich keinen Bock drauf, was soll das alles? Aber wenn ich euch so reden höre, dann ist das für euch klar. Man checkt sich ab, man hat eine Vorauswahl und dann hat man, wenn man Glück hat, flufft das besser rein. Also man hat schon mal so ein, na, ausgesondert, was sowieso nicht passt.
Genau. Und, ist mein Faden weg? Na, und man weiß halt, man kann auch schon mal, man kann ja entweder mit Leuten schreiben, wenn man irgendwie Geld bezahlt, kann man Leute quasi einfach so anschreiben. Aber das kostenlose Prinzip ist quasi, dass man erst miteinander schreiben kann, wenn beide sich die Bilder geliked haben oder gematcht haben, wie auch immer.
Das also ein Match habe ich neulich auch.
Wir Match, haben
manchmal,
genau.
Musik wenn's gehört und da wurde passt. Von einem Match ein Match gesungen und ich musste mir erstmal erklären, was ein Match ist. Ich dachte, hä, was ist das denn jetzt?
Ja. Ja. Genau.
Und beide haben sich gut gefunden.
Also genau, beide finden sich gut. Genau. Und das finde ich halt das Gute, dass man dann eben miteinander erst schreiben kann, weil dann schon mal so ein bisschen Grundsympathie vorausgesetzt wird.
Wie viel Anlauf hat das benötigt? Also ich denke, also ihr habt euch jetzt gefunden, das ist jetzt ein cooles Gefühl, aber vor allen Dingen bei einer Frau habe ich schon öfters mal gehört, dass da noch sehr viele unmoralische Angebote kommen, sehr viel Schweinskram, sehr viel Blödsinn. War das ein langer Weg? Verzweifelt man da nicht auch irgendwann? Denkt sich, Alter, ist das eine Rotze? Also wie ist das so?
Also ich habe im Juli, was haben wir jetzt, 2020? Juli 19, dachte ich mir, ich probiere es mal online und habe dann mir gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich suche also von in Anführungszeichen atheistischen Männern, ich gehe jetzt auf eine christliche Plattform, weil ich halt selber gläubig bin und dachte mir, vielleicht gibt's ja wenigstens da ein paar halbwegs vernünftige Kerle, dass man wenigstens so eine Basis hat. Und da waren auch nur Bekloppte unterwegs.
Also es gibt so richtige Plattformen für Leute, die so religiös sind.
Genau.
Und erteilt sich das in Religion oder war das jetzt eine christliche Plattform?
Es war eine christliche Plattform. Es gibt auch eine muslimische, die habe ich auch einen Kumpel empfohlen. Gibt auch mehrere muslimische.
Also christliche. Im Endeffekt, die Leute, die da hingehen, sagen, grundsätzlich, wir haben jetzt erstmal einen christlichen Glauben.
Genau.
Also wir glauben an Gott.
Ja.
Auf Art und Weise, meinetwegen der Katholiken oder der evangelischen Kirche.
Das ist egal, wie rum. Aber das kann man dann halt schon mal im Profil anklicken, was man selber glaubt, wie einen das so interessiert. Und das war ganz, ganz nett. Das hat so ein bisschen mein Bild damals gesprengt, weil mich da irgendwie ziemlich oft irgendwelche alten Männer angeschrieben haben, die so Ende 40, 50, Mitte 50
also
waren,
wie ich so alte Männer halt.
Wo ich, was?
Also, Spaß.
Ja, aber wenn du mir jetzt irgendwelche Avancen machen würdest, fängst du genauso bekloppt. Also, ich will halt nicht mit jemandem zusammen sein, der mein Vater sein könnte. Nee. Naja, und das fand ich echt heftig. Und weiß ich,
da also, gab's da so richtige sexuelle Anzüglichkeiten? Oder?
Nee, einfach, dass die angeschrieben haben und dass sie mich irgendwie toll finden, mit mir schreiben wollen. Wo ich mir dachte, hast du eigentlich mal gelesen, wie alt ich bin? Weiß ich nicht. Also, naja, wenn sie drauf stehen, sollen sie, aber dann hatte ich halt keinen Bock drauf. Und da waren auch ein paar dabei, die sind ein bisschen durchgedreht. Also ich habe mit einem geschrieben, den fand ich echt nett. Und meinte so, naja, wir können uns ja vielleicht mal, es wäre ganz schön, sich mal zu sehen. Und da ist er voll durchgedreht, hat mir dann so eine ellenlange Nachricht geschrieben, dass er garantiert nicht der ist, mit dem ich ein Haus baue und so einen ganzen Krempel. Und ich dachte, dafür habe ich auch nichts geschrieben. Ich wollte dich nur mal auf einen Kaffee treffen. Aber der ist da schon ein bisschen durchgedreht. Da dachte ich, okay, habe ich mir dann Tinder installiert und dann irgendwann hatte ich da auch keine Lust mehr drauf, wenn man dann Nachrichten bekommt, wie ja, hast Bock, dich zu treffen, zum Ficken. Und ich mir denke, ja, nee, hab ich halt nicht, dann tschüss.
Ist aufgefallen,
ja. Ja, das.
Das ist so, also für mich ist jetzt so, deswegen finde ich es ganz interessant, weil wir uns gestern ja schon mal so ein bisschen vorab unterhalten haben. Also, es ist so eine komplett andere Welt. Also, aus ich habe manchmal das Gefühl, dass man schon so uralt ist, weil man da überhaupt nichts mit anfangen kann. So. Das scheint ja eine Normalität zu sein. Machen das viele eurer Freunde, also die ihr habt, bekannte Freunde in eurem Alter, ist das eine Normalität oder seid ihr da eine Ausnahme? Was entstehen da, wie viele Beziehungen entstehen da so? Ist das, kann man, haben da viele Glück oder ist es eher lästig? Also wie ist da so der Schnitt in eurem Bekanntenkreis?
Also ich weiß, mir wurde die eine Plattform von der Freundin empfohlen. Die hat da tatsächlich ihren Mann auch drüber kennengelernt.
Okay.
Aber die hat auch mit einem gehobenen Zeigefinger gesagt, so, ja, ne, da wird Ausschuss dabei sein. Du musst es mit Humor nehmen. Man wird seltsame Leute kennenlernen. Ne, aber wenn man dranbleibt, kann man auch das Glück finden. Nun hatte ich natürlich das Glück, das war mal das erste Treffen.
Ja.
Genau. Und hat direkt gepasst.
Wenn ihr jetzt so am Anfang eurer Beziehung steht, hat man da schon einen Plan für morgen und übermorgen? Also ist man jetzt schon so weit, dass man sagt, okay, wir könnten zusammenziehen, das passt. Oder lebt ihr jetzt erstmal noch so dieses Glück, eine Weile planlos zu sein, einfach mal zu gucken, was am nächsten Morgen ist? Ich weiß, dass es bei mir so war. Also ich erinnere mich wahnsinnig gerne auch an die Zeit, dass man einfach nur verliebt war. Da ging es halt nur um Geschlechtsverkehr, Zusammensein, Romantik, Geschlechtsverkehr, Romantik, Sekt trinken, Romantik, Geschlechtsverkehr, Zusammensein und einfach auch so eine gewisse, so ein Glückstaumel. Also einfach so ein Glückstaumel, alles was dazugehört. Oder seid ihr da schon weiter und plant da schon? Also wie stellt ihr euch das? Habt ihr da so Vorstellungen? Also, oder ist das noch das pure Glück?
Ich würde fast, das ist vielleicht ein bisschen dramatisch, aber so ein Damoklesschwert, was da über uns schwebt.
Das schwebt. Wie heißt das genau?
Also das heißt Leipzig, das Damoklesschwert.
Also das heißt nicht nur Leipzig in dem Sinne, sondern wir wissen halt, Master ist irgendwann vorbei. Und wir haben schon drüber geredet, dass halt das in Brandenburg nicht weitergehen wird. Das ist für Susanne auf jeden Fall eine temporäre Geschichte.
Ja.
Grundlegend so geplant.
Und da haben wir halt auch sehr schnell drüber geredet, weil, also, ich glaube beim dritten?
Ja, ist halt
drittes Date.
Wenn man so möchte, klassische mittelfristige Planung, ne?
Ja, also, wenn man so nachdenkt. Weil ich mir halt dachte so, nee, also ich finde den so toll, ich will mich da jetzt nicht drauf einlassen und dann ist das irgendwie nach 3 Monaten kaputt und mir geht's wieder scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Deswegen dachte ich mir, ich will das lieber klären, ob das, ob das irgendwie, wie man das eine Zukunft hat und mich dann nicht einfach so drauf einlassen und dann just for fun quasi nochmal ein bisschen Spaß haben, bevor ich hier weggehe und dann lasse ich dich fallen wie eine heiße Kartoffel, das war mir auch nichts.
Warum ist Neubrandenburg für euch keine Option? Woran liegt das?
Ich will aus der Stadt weg.
Was treibt dich weg?
Das ist mega wenig Kultur. Wenig so Sachen mal zum Ausgehen oder so, gefühlt nur alte Leute wir hatten auch Seminare, wo wir auch uns gegenseitig beraten haben und dann dachte ich mir, nee, die Arbeitsstellen, die es da gibt, sind jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mein Fall und ich würde einfach auch gerne nochmal in die Stadt wechseln.
Yeah.
Ich habe zum Bachelor war ich schon weggezogen und dann ist nochmal Stadt gewechselt und irgendwie war das für mich schon von Anfang an so fix. Ich mache da bloß mein Master und dann ziehe ich woanders hin, irgendwo, wo es mir mehr gefällt, weil das ist eher was, war für mich eher was Funktionales, nach Neubrandenburg zu ziehen. Das war jetzt keine Entscheidung, wo ich dachte, oh, ich finde die Stadt so wunderschön, da kann ich mir meinen Rest meines Lebens vorstellen, sondern es war halt ich gehe da halt hin, um zu studieren, dann bin ich ja wieder weg. Dann suche ich mir irgendwas Hübsches, so.
Wie läuft dein Studium so für dich? Also wie ist da so dein Tagesablauf? Was sind da so die Berührungspunkte? Was machst du da? Was lernst du da? Also wie ist so der Inhalt dieses Studiums? Kannst du das mal kurz anschneiden?
Ja, also na zum Beispiel so die vier größeren Richtungen, auf die sich bekanntere Richtungen, auf die sich psychosoziale Beratung bezieht. Also Verhaltenstherapie, Systemik, Tiefenpsychologie und was war das dritte? Klientenzentrierte Gesprächsführung. Das sind so die vier Dinger, dass man die erstmal ein bisschen kennenlernt. Ein paar Gesprächsführungstechniken, ein bisschen was über die Historie, ein bisschen was Rechtliches. Haben auch Praktika gemacht und auch Selbsterfahrung.
Also was wäre dein Einsatzgebiet? Also wo würdest du dann arbeiten, wenn du fertig bist? Was ist so, oder was ist deine Idee, wo du hingehst? Wo wirst du gebraucht werden?
Vielleicht bleibe ich erstmal bei psychisch erkrankten Erwachsenen so.
Ja. Ist es so ambulant dann oder ist es eine Heimgeschichte? Also wie stellst du dir das vor oder wie läuft das?
Ach, ich könnte mir irgendwo ein Heim vorstellen oder eine Tageseinrichtung, weiß ich nicht. Vielleicht auch in der Klinik Sozialarbeit. Mal gucken. Okay. Aber so grob bei dem Klientel würde ich, glaube ich, ganz gerne bleiben.
Ja, und du bearbeitest im Endeffekt dann die psychischen Probleme von Menschen.
Ja.
Okay.
Also mit denen zusammen. Also
ja. Wie ist da dein Empfinden oder wie ist auch das, was gelehrt wird? Ist das in den letzten Jahren gewachsen, dieser Bereich der psychischen Erkrankungen?
Ja.
Ist das mehr geworden? Was sagen da so die Lehrer oder was sagt die Lehrer an sich? Oder ist das auf dem Rückzug? Wie ist da so der Stand? Was kriegt ihr da gelehrt?
Was da so der Stand ist, ob das jetzt mehr wird oder nicht, habe ich jetzt nicht so einen Einblick. Ja. Aber ich hatte mal irgendwas für die Bachelorarbeit gelesen, wo es darum ging, dass, glaube ich, immer mehr Entgrenzung, also so diese klassischen haltgebenden Sachen lösen sich immer mehr auf, so Familie, Arbeit, das wird alles immer fluider und dass das eben Leuten übelst Probleme macht und dass dadurch der Bedarf an Beratung immer mehr steigt und eben, vor 50 Jahren ist man da zum Freundeskreis und zur Familie und hat da Sachen gekannt, weil es einem schlecht ging und das bricht halt irgendwie immer mehr weg durch so eine Vereinzelung und dann braucht man eben mehr Beratung.
Das ist für mich so die Frage, also um mal so einen Bogen zu machen, ihr habt ja vorhin erklärt, wie ihr euch kennengelernt habt. Also das ist ja im Endeffekt eine Technik, die aus dieser Digitalisierung entstanden ist. Mhm. Und dann sprichst du jetzt, hast jetzt von diesem Problem eben gerade geredet, dass die Leute so, dass so alte Strukturen wegbrechen, wo Leute aufgefangen werden, Familienverbände, Freundeskreise. Ist das vielleicht auch ein Nachteil der Digitalisierung oder wie seht ihr das? Also oder ist es einfach... Ja, weil die Zeit schlecht ist oder weil die Menschen unfähig sind? Oder wächst das auch aus dieser Digitalisierung heraus? Vielleicht als Kehrseite, können die Leute nicht damit richtig umgehen? Also
ich finde schon, dass es deutlich leichter ist, einsam zu sein,
ja,
in der digitalisierten Welt. Es
ist leichter, ja, einsam zu sein, ja.
Ja, du kannst dich, ich habe ja jahrelang gemacht.
Ja.
Du gehst zur Arbeit und gehst nach Hause und kannst halt in deine digitale Welt eintauchen. Jetzt in welcher Form auch immer, die ist ja vielfältig. Und wenn du jetzt einen Schritt wieder raus machen möchtest, dann musst du halt auch wiederum einen Teil von dir preisgeben. Und da brauchst du erstmal so einen inneren Prozess, dass du das auch wieder machst. Weil ansonsten hast du halt so deine Schutzhülle.
Aber warum ist dir das jetzt gelungen? Also war das jetzt nur diese Initialzündung, dass du jemanden kennengelernt hast? Oder was hat dich dazu angetrieben? Du hättest ja auch da bleiben können. Du hättest ja sagen können, scheiß drauf, ich lebe jetzt hier so weiter. Ja. Ich renne jetzt zu meiner Arbeit, renne wieder zurück, gehe in meinen Bau, schließe mich da ein, ziehe mein Ding durch, esse was, gehe wieder los. Was hat dir das Gefühl gegeben? Also wie bist du da rausgekommen, will ich jetzt nicht sagen. Also was war die Initialzündung? Also dich dazu bemühen, doch die reale Welt dann wieder zu betreten.
Also mir ist, ich bin mir selber, glaube ich, ein bisschen übergeworden, tatsächlich. Ja. Und ich habe es auch, diese Einsamkeit nicht mehr ertragen.
Ja.
Es war so ein bisschen selbstgemachtes Leid, aber trotzdem wollte ich es halt nicht mehr haben.
Ja, ja. Das scheint ja auch so ein Phänomen zu sein, Einsamkeit. So, also, dass Leute denken, dass sie über diese Digitalisierung alles andere liegen lassen können, weil das reicht als Familienersatz. Aber das scheint nicht so zu sein, oder?
Nee, definitiv nicht. Also, mit meinen Freundinnen, wir sind halt auch super viel mit, jetzt auch gerade mit Corona über Skype und WhatsApp in Kontakt. Aber ich freue mich auch super, wenn ich die jetzt wiedersehe und wir einfach wie früher einfach zusammenhocken können. Und am See spazieren oder wenn wir in der Bude treffen oder so, halt einfach den normalen Face-to-Face-Kontakt. Und da sind wir auch eigentlich meistens dann dabei, dass wir dann Handys eigentlich meistens wegpacken. Außer wir lesen aus irgendwelchen Chats mit Männern vor. Aber sonst packen wir das Handy dann beiseite. Ja. Und packen es halt wirklich beiseite und sagen uns, nee, jetzt haben wir ja Zeit mit der und der Freundin und dann wird nie aufs Handy geguckt.
Ja, ja.
Um uns das wirklich so halt zu, weil sonst ist man irgendwie gleichzeitig bei der Freundin und gleichzeitig bei anderen Leuten irgendwo im Netz unterwegs und das, ich glaube, das sollte man schon irgendwie trennen von der Zeit her und von der
Aufmerksamkeit. Dass man das Gute aus beiden Welten sich nimmt im Endeffekt.
Ja, und aber auch die Aufmerksamkeit, und wenn man bei jemandem ist, die Aufmerksamkeit der Person schenkt.
Ja. Macht, glaube ich, sehr viel Sinn, ne? Das finde ich auch. Peter, du arbeitest seit wie vielen Jahren jetzt in deinem Job?
Also ich habe meine Ausbildung 2009 begonnen, habe die 3 Jahre Ausbildung durchgezogen und arbeite seitdem in dem Job. Also 11 Jahre.
11 Jahre jetzt. Wie ist das so als Angestellter in deinem Angestelltenverhältnis? Hast du einen guten Job, einen guten Arbeitgeber? Was sind da so Dinge, die dich bewegen, die besser sein könnten? Was sind Sachen, wo du sagst, das läuft super, fühlst du dich da auch gut bezahlt, hast du, fühlst du dich auch gewertschätzt? Also wie ist so dein Arbeitsalltag? Also, oder sind das Sachen, über die du gar nicht nachdenkst?
Also ich bin tatsächlich mit der Bezahlung nicht sehr zufrieden. Ich habe zum Beispiel einen jungen Kollegen, ähnliches Alter, der ist irgendwie ganz doll hinterher. Mein Gut, ist jetzt auch junger Vater, hat ein bisschen anderen Hintergrund deswegen. Und für mich war so das große Glück, dass ich halt so super gut mit meinem Chef klarkomme. Und halt auch mit meinem anderen Kollegen. Wir sind zu dritt in der Brandenburg, machen da den IT-Support. Und die Wertschätzung erhalte ich schon von ihm. Die kriegst man dann so zurückgespiegelt. Was ein bisschen verrückt ist, ist halt die Struktur, weil die ist so gesehen deutschlandweit gestreut. Das heißt, wir haben so einzelne Fachabteilungen, mit denen man dann so ein bisschen zusammenarbeitet, die man so nicht unbedingt so persönlich kennt. Aber so der Hauptteil ist ja, man hat so seine Leute, die man kennt, die halt was von einem brauchen, irgendwas ist kaputt. Und von denen kriegst du das auch schon direkt zurückgespiegelt, wenn du was gut gemacht hast, wenn wieder was geht. Du
fühlst dich da auch auf deiner Arbeit wohl.
Ich fühle mich echt wohl, ja.
Ja, ja.
Das ist auch so was Haltgebendes.
Ja.
Ich glaube, ich bin immer so ein bisschen auf der Suche nach einer Konstante. Und wenn die da ist, ist es halt gut und schön.
Ja, das kann das gesagt, auch eine Arbeit sein, scheinbar.
Das kann auch eine Arbeit sein, ja.
Ja, ja. Das hört man halt relativ wenig. Also, sag ich mal, wenn wir hier mit Leuten Kontakt haben, ist ganz oft, dass die Menschen sagen, die Arbeit gefällt mir, aber das Umfeld, in dem ich lebe und arbeite, gibt mir wahnsinnig auf den Sack. Aber das scheint bei dir nicht so zu sein. Da scheinst du einer derjenigen zu sein, die da zufrieden sind und da...
Ja, also viele sagen Dinge halt wirklich so für halt Kleinigkeiten, ne? Die stecke ich dann so weg. Ist halt so, hat jetzt einer so entschieden. Gut, machen wir so, mal schauen, wie lange das hält. Da bin ich eher so, gucken wir mal auf die lange Sicht, ne? Wie sich das so entwickelt.
Bist du ein Mensch, der Kredite hat, der Dinge finanziert hat? Oder bist du jemand, der nur Geld ausgibt, das, was er hat? Also wie läuft das so bei dir?
Also mir ist ganz wichtig, dass ich nur das ausgebe, was ich habe.
Ja.
Auch so von der Mutter so ein bisschen so erzogen worden. Ne? Die war ja alleinerziehend, hat uns über Jahre durchgebracht und da haben wir immer so ein bisschen knapsen müssen.
Ja.
Das habe ich so ein bisschen mitgenommen. Lege auch mehr brav noch ein bisschen was weg, ne?
Ja.
Dass ich auf der roten Kante habe. Möchte auch nicht unbedingt, dass die Bank mit allzu viel Geld von mir umherspielen kann.
Das gute alte Sparen.
Ja, ich bin tatsächlich so ein bisschen der Sparer. Und Kredit möchte ich am liebsten nicht leben. Ne.
Ja. Wie ist es bei dir? Also wie finanzierst du dein Studium, diese Zeit? Unterstützen dich deine Eltern? Kriegst du BAföG? Gehst du jobben? Wie machst du das zusammen?
Also ich krieg Kindergeld und doch Taschengeld und meine Eltern zahlen meine Wohnung und ich habe noch einen Nebenjob. Das macht das Leben definitiv leichter. Also zumindest finanziell gesehen. Weil nur Kindergeld und das bisschen Taschengeld, das war schon, ja, ein bisschen einseitig so vom Essen her. aber ich probiere auch, dass ich so hinkomme mit dem, was ich habe und keinen Kredit und nix. Und also ich weiß nicht, ich kenne auch Bekannte, die sagen, oh ja, ich bin wieder irgendwie 500 Euro im Dispo. Und ich denke, da rollen sich mir die Ziemnägel auf. Gottes Willen, nee. Nee, ich probiere da damit dran zu Rande zu kommen oder halt Sachen anzusparen oder wenn dann erstmal bei der Familie anzufragen, ob ich mir mal Geld leihen kann, wenn ich wirklich was brauche. Ja. Weil das ist halt auch zinslos. Das kann ich einfach irgendwann
entspannen. Das ist ja schön, wenn man eine gute Familie hat.
Ne? Ja, entspannt zurückzahlen, genau.
Was bedeutet euch Familie?
Super viel. Super wichtig.
Fühlst du dich da wohl bei deiner Familie, Mutter, Vater, Oma, Opa?
Ja.
Hat das einen großen Platz für dich? Bist du da hinterher, Geburtstage, Familienfeiern, Treffen? Ja. Wie läuft das bei euch so?
Ja, also ich bin sehr hinterher, was so Geburtstage und so ein Kram und Weihnachten alles angeht und bin da immer die gefühlt als eine der ersten losrennt, wenn ich Geschenke besorgt.
Ja.
Und normalerweise sehen wir uns mindestens Weihnachten, Ostern und manchmal auch Pfingsten,
ja,
alle zusammen, also mit meinen zwei Geschwistern und deren Familien. Ja. Dann ist das Haus, was mal, wo da waren ursprünglich mal 5 Leute drin, dann sind wir dann 12, 13 Leute in dem Haus.
Krass, ja. Und es ist eine gute Zeit dann in der Familie?
Ja, also ja, ist auch stressig. Ich meine, klar, man sieht sich halt sonst nicht und schlägt sich ein bisschen die Köpfe ein, aber dann verträgt sich auch wieder und es ist einfach schön, den ganzen Haufen zu sehen und mit den Zeit zu verbringen.
Ist es für euch eine angenehme Vorstellung, dass man vielleicht sagt, wir lieben uns jetzt und daraus könnte eine Familie erwachsen? Seid ihr Menschen, die sich vorstellen können, dass da mal Kinder sind? Ich weiß, es ist jetzt sehr früh, aber grundsätzlich so für jeden für sich. Also, dass man sagt, ja, es ist vielleicht eine altmodische Struktur und das, aber es würde schön sein. So könnte, Peter, wie sieht es bei dir aus? Könntest du dir das vorstellen? So
also haben wir Kinder tatsächlich
und Frau, so richtig traditionellen Krempel?
Ja.
Tatsächlich, ja.
Ja.
Fände ich schon, wäre eine schöne Vorstellung, dass man so ein halt sesshaft geworden ist, so einen festen Punkt im Leben hat.
Ja.
Und sagt von wegen, yo, hier baue ich was auf.
Ja.
Hier kann es schön werden.
Das könntest du dir vorstellen. Also das
würde ich gerne wollen, ja.
Ja. Aber man hat manchmal so das Gefühl, dass das auch so eine Sache, wir hatten das vor den Jahren Ansätzen schon, eine Sache, die auch vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass es auch so eine neue Generation gibt, so wie euch zum Beispiel, wo das halt nicht mehr darum geht, sich selber zu verwirklichen, die ganze Zeit, also um die Welt zu reisen, um hinzufliegen. Ich sehe das auch bei meiner großen Tochter, sondern dass da einfach wirklich gesagt wird, es ist cool hier, hier kann ich sein. Ich kann mir so eine Familiensituation mit allen Problemen und mit allen Schönheiten doch schon vorstellen. Ne? Das ist, glaube ich, könnte man machen, so eine Rückbesinnung irgendwie. Ne?
Ist wünschenswert auf jeden Fall. Ich habe auch einige Leute jetzt so in meinem Alter, die es auch genauso machen.
Ja, ich wollte gerade fragen. Also meine nächste Frage, wie sieht es bei euch im Bekanntenkreis aus, so bei den 25- bis 30-Jährigen da?
Ich kenne da ein paar, die selber auch gerade am Haus bauen sind,
ne,
junge Väter sind.
Ja.
Und von da ist dieses relativ traditionelle quasi Familienbild, das schon immer noch gang und gäbe. Also aus meiner Sicht auf jeden Fall, was ich so mitbekomme.
Ja, also ich habe, es ist halt ziemlich durchmischt. Ich habe ein paar Freunde, Freundinnen, für die ist das Traditionelle eher nix. Die würden schreiend davonrennen, wenn die so jemanden romantischen wie Peter hatten. Ich hatte, da meinte eine Freundin, oh, da wird mir das kalte Kotzen kommen, wenn ein Typ mir so eine Komplimente machen würde, wie der, oh nee, da wollte ich wegrennen.
Was stellen die sich vor?
Die wissen die nicht, die, keine Ahnung, die wollen das irgendwie nicht so, ist das, weiß ich nicht, zu verbindlich oder so.
Ja.
Keine Ahnung, die wollen das eben einfach nicht.
Aber
das ist denn
mich würde es ja wahnsinnig interessieren, also was stellen die sich vor, wie soll das sein? Also soll der Mann dann der Macho sein, der mit seiner Karre vorbei und sagt, ey, steig ein, wir drehen jetzt immer eine heiße Runde. Also was sagt sie zu den Vorstellungen? Also
naja, manche vielleicht so ein bisschen Richtung, Richtung Bad Boys, manche vielleicht auch einfach, können einfach nichts damit anfangen, wenn der Mann so romantisch ist. Das ist den, weiß ich nicht genau, warum, ist eben nichts und also... Habe ich jetzt noch nicht so hinterfragt, ist eben deren Sicht.
Aber für euch, wie gesagt, ist das so eine
für
ein
uns,
gangbarer
ja.
Weg.
Ja, aber ich habe halt auch Freunde, also ich habe auch eine Bekannte aus dem Bachelor, ich glaube, die hat mit 19 geheiratet. Aber ich meine, im Bachelor war auch eine sehr große Gruppe an Christen und da ist halt das noch
eine öfter verbreitet. Eine große Gruppe an Christen?
Ja, also ich habe ein Gemeindepädagogikstudium, so eine Zusatzqualifikation gemacht und das war halt dann eine Horde von 25, 30 Christen und dann waren irgendwie, ich glaube, mindestens 5, 6 waren verheiratet und von den restlichen war gefühlt die Hälfte verlobt. Also Das ist da noch eher. Hat da noch eher überlebt.
Ist auch interessant, dass es da halt so gängiger ist, ne?
Ja.
Dass die alle da. Das ist
ein traditionelles Bild. Was spielt Glaube für dich für eine Rolle? Also es ist jetzt ja schon mehrfach angeklungen. Was für eine Konfession hängst du an? Was spielt Glaube für dich für eine Rolle? Also warum ist das für dich wichtig?
Also ich bin damit aufgewachsen. Also in der Landeskirche, in der evangelischen Kirche.
Die evangelische Kirche, okay.
Genau. Also ich bin einmal damit aufgewachsen und das trägt einfach durch super schwierige Zeiten. Trägt es einfach so durch, ist einfach so ein, weiß ich nicht, so ein Geborgenheitsschutzgefühl so. Und einfach, dass man auch, egal was ist, mit allem Scheiß ankommen kann und auskotzen. Und ist dann trotzdem so angenommen.
Ja. Wie stellst du dir Gott vor? Also ist Gott für dich eine Person? Ist Gott für dich eher ein Begriff, der etwas umfasst, also jetzt nicht an Person gebunden ist, sondern einfach wie eine schützende Hand? Also wie stellst du dir das vor? Wie ist das für dich? Also
schon eher personales Gottesverständnis, also jetzt nicht so. Also schon als Person.
Okay, und wie stellst du dir das nicht vor? Also spielt zum Beispiel das Beten für dich eine Rolle im Alltag? Hast du da feste Zeiten oder machst du das mit dir irgendwann ab? Also wie ist das so für dich?
Nee, das ist eher spontan. Also das ergibt sich so. Wenn ich mich im Hauskreis treffe, dann beten wir da zusammen. So oder halt normalen Gottesdiensten. Aber ich habe doch eher Verbindungen über Musik drüber. Ist ja in Filmen immer so dargestellt, dass dann irgendjemand vorm Bett hockt und dann da rumkniet und dann betet. Das jetzt eher nicht.
Also im Endeffekt ist das irgendwie ein Zwiegespräch mit Gott.
Mit Gott,
also
ja.
Zu einer bestimmten Zeit, wann man es dann halt auch braucht. Also wenn die Seele belastet ist oder so.
Genau, entweder wenn die Seele belastet ist oder wenn ich super glücklich bin. So.
Ja, also bei Glück ist es für dich auch eine Option.
Ja, bin auch sehr dankbar dafür, was ich habe.
Das ist eine Dankbarkeit im Endeffekt, ja. Die du dann ausdrückst im Zwiegespräch, sag ich mal, mit dem, woran du glaubst.
Ja.
Okay. Glaubst du, dass das so ist, dass da eine steuernde Instanz ist, die dir deinen Weg zeigt und dich auf deinem Weg geleitet? Ist das dein fester Glaube?
Ich glaube, dass es dass es schon eine Idee gibt, was so ein cooler Lebensweg sein könnte und dass ich ja trotzdem den freien Willen habe zu sagen, heuer, ich biege halt dann doch mal über da ab. Und wenn ich halt dann hingefallen bin, dann wird mir wieder aufgeholfen und weitergeguckt, wo es weitergeht. Und dann wird wieder quasi Route wird neu berechnet. So. Mhm. Also, dass einfach die ganze Zeit da ist und eine Idee hat, wie es Leben ist. Und so nach dem Motto, viele Wege führen nach Rom, quasi.
Okay. Wie findest du die Stellung in der Kirche allgemein in der Gesellschaft? Sollten wir uns mehr auf diese christlichen Werte besinnen? Macht das Sinn oder sollten wir uns davon lösen? Passt das zu einer modernen Gesellschaft? Also wie...
Was kommt jetzt als nächstes? Die Theodizee-Frage oder was?
Nee, mich interessiert das wirklich wahnsinnig. Also wie gesagt, weil ich komme aus dem kirchlichen Elternhaus, auch evangelisch.
Ja.
Und mich interessiert schon immer, wie die Leute so diese Dinge sehen. Also ich sage zum Beispiel, wenn ich sehe Christliche Demokratische Union... Da kann ich dieses Wertegebäude, welches ich persönlich gut finde. Also die 10-Gebote-Geschichte finde ich ein super Wegweiser des Lebens.
Ja, ich auch.
Aber ich finde es halt, wird das wirklich politisch umgesetzt? So, ne? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ne? Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren. Deines Nächsten Zeug, Frau und tralala.
Ja.
Ich habe manchmal das Gefühl für mich selber, dass es für die Gesellschaft schon eine gute Richtlinie eigentlich wäre. Ne?
Ich glaube auch, dass es eine gute Richtlinie wäre. Und wenn man, also es gibt ja eher positivere Auslegungen und Formen von Religion und eher negative. Und wenn man die positiven Sachen sich nimmt, wo der Mensch nicht unterdrückt wird, und sondern eben dadurch gestützt und davon was Positives fürs Leben rausziehen kann und dadurch irgendwie sich sozialer mit Mitmenschen verhält, dann finde ich das definitiv gut. Aber es gibt ja auch Auslegungen, wo dann Leuten total Druck gemacht wird oder Druck aufgebaut wird, wie du bist falsch, du kannst hier so nicht sein. Ich war auch mal in einem Hauskreis, wo mir quasi vermittelt wurde, dass ich, weil ich ziemlich liberal bin, dass ich dann quasi nicht christlich genug wäre oder dass ich das noch machen muss, um von Gott angenommen zu werden und solchen Kram. Und warum ich denn jetzt die Bibel schnell nicht auswendig weiß und so. Mhm. Das ist dann eher unangenehm.
Wie sieht das für dich aus mit anderen Religionen? Es gibt ja halt auch im evangelischen Bereich halt dieses, ich bin der Herr, dein Gott, und du hast keine anderen Götter neben mir haben. Mhm. Also in vielen Religionen wird ja wirklich die Einzigartigkeit des Gottes betont. Man sagt halt, wir sind evangelisch, wir haben Gott, Allah ist nichts, kann nicht sein.
Ja.
Der Muslim sagt, naja, Allah ist der Größte und ihr seid alles ungläubige Schwachköpfe.
Ja.
Die meisten Religionen schließen die anderen Religionen ja aus. Ich glaube nur im Buddhismus nicht. Es gibt eine Religion, die halt per se erstmal die anderen nicht ausschließt. Wie ist das für dich? Stellt der Islam für dich eine Bedrohung dar oder denkst du einfach, Leute, das ist eine Religion, das ist halt ein bisschen anders. Also wie ist da so dein Gefühl insgesamt?
Ich glaube schon, dass das so schon ein echt guter Weg ist, so mit dem evangelisch sein, aber trotzdem, also warum sollte ich denn jetzt sagen, den anderen ihre Religion absprechen, das finde ich total Schwachsinn, zu sagen, ich habe jetzt die alleinige Wahrheit mit einem Löffel gefressen und ich habe jetzt den heiligen Gral hier entdeckt, indem ich die Bibel einmal aufgeschlagen habe. Das finde ich viel zu anmaßend, gehen ja die anderen Religionen auch davon aus, dass, glaube ich zumindest, dass Gott ja allmächtig ist und super groß und was weiß ich nicht alles. Und dann zu sagen, dass ich als kleiner Pupser auf der Erde, der da vielleicht 60 Jahre rumkriecht, dass ich da jetzt genau weiß, was damit alles gemeint ist und das jetzt genau erfasst habe, finde ich eher nicht so gut. Ich hatte da mal irgendwann so ein Bild, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es her habe, dass Gott ein Elefant ist und der eine sitzt steht am Ohr und packt das Ohr an und der andere am Schwanz, der andere am Bein. Der eine sagt, oh Gott ist wie ein Sonnensegel. Der andere sagt, ach Gott ist so flauschig. Der andere sagt, oh Gott ist wie ein großer Stamm, da kannst du dich dran anlehnen.
Ja. Mhm.
Und ich glaube eher, dass wir alle unterschiedliche Perspektiven auf etwas Göttliches haben. Nur die einen nennen es eben Gott, die anderen Allah, Jahwe. Und so.
iPhone, Smartphone. Auto,
Internet.
Internet, es gibt so verschiedene Götter. Ja. Ich finde das halt auch, dass es scheinbar zu den Menschen gehört, dass jeder so eine Art Religion hat. Für die einen ist es halt Gott und hat mit Kirche zu tun. Und für andere ist es halt getauscht, halt in ein Auto, in irgendein Hobby, in irgendwas, was sie abgöttisch lieben und Dinge da rein interpretieren. Das ist wild. Ich habe noch eine Frage für dich, die mich wirklich auch interessiert, die auch nicht lächerlich machen soll, sondern es gibt ja einmal diesen religiösen Ansatz, dass Gott die Welt geschaffen hat.
Mhm.
Und dann gibt es halt den wissenschaftlichen Ansatz, der verschiedene Theorien hat, wie die Welt entstanden ist. Wie ist das für dich? Also wie verbindest du das, den wissenschaftlichen Aspekt, also das Wissen, die Forschung, und dann dazu die Gottesgeschöpfe, Schöpfungsgeschichte. Wie trennst du das? Oder sagst du, ey Leute, ehrlich, Gott hat das gemacht. Ihr seid nichts und die Forschung ist nada. Also wie ist das für dich? Also ziehst du da eine klare Grenze? Wie ist das für dich in deinen Vorstellungen und in deinem Kopf?
Es gibt ja zwei Schöpfungsgeschichten. Die eine mit den 7 Tagen und erstmal das war ja nichts und dann die Kugel und dann gab es irgendwie Tag, Nacht und Wasser und Plätscher und Tierchen und so. Und die ist ja ziemlich nah dran, wie das wohl auch laut Wissenschaftlern war.
Yeah.
Und da denke ich mir dann, wenn ich, also das quasi, fällt mir gerade eines Beispiel mit, hat nicht, war das Darwin oder waren das irgendwelche anderen Leute? Weiß ich gerade nicht mehr. Aber irgendwie war doch damals irgendwie ein Argument, dass Gott die Welt erschaffen hat, weil irgendwie das Auge oder das Ohr oder irgendwas ist so krass komplex. Und dann kam irgendwie Wissenschaftler um die Ecke und meinte, naja, ich habe jetzt entschlüsselt, wie das Auge funktioniert oder das Ohr oder was es auch immer war. Und so denke ich mir das auch mit den Forschern, die da Evolutionstheorie entdeckt haben oder die im All irgendwelche Sachen erforschen oder irgendwie die Gene angucken.
Das kann also für dich nebeneinander existieren.
Genau, das existiert für mich nebeneinander und dass die quasi, das ist echt ein bisschen doof, aber die das erforschen, was da geschaffen wurde.
Yeah.
Also dass die quasi immer weiter ins Detail gehen in diese krasse, perfekte Welt.
Ja. Gut, schöner Ansatz. Peter, für dich nochmal eine Frage. Du bist ja atheistisch geprägt.
Mhm.
Wie ist das mit dich, für dich mit mit Religion? Was hat das für dich eine Bedeutung? Wie gehst du damit um? Kannst du damit was anfangen, was Susanne so sagt? Oder ist das ein Knackpunkt?
Also ich musste es tatsächlich erstmal, ich wusste ja nicht genau, wie stark es ausgeprägt ist.
Das klingt tatsächlich wie eine Krankheit.
Ich wusste genau. Ich naja. Wusste nicht, dass sie so infiziert ist.
Nein, das nicht.
Nein, nein.
Also natürlich halt, wie sie halt glaubt, wirklich, ne? Was da alles mit hintersteckt, wie.
Hast du jemals Berührung dazu? Also.
Ich halt sehr wenig. Ich habe es, glaube ich, ein Stück weit teilweise, mochte ich es halt tatsächlich auch eine Weile nicht. Und ich musste es so an mich rankommen lassen. Und das Ding ist, ich beziehungsweise, soweit ich weiß, die wissenschaftliche Forschung kann halt noch absolut ausschließen, kann man es ja nicht. Aber man kann es halt auch nicht beweisen. Das ist halt das Schöne. Mhm. Deswegen kann ich es auch halt aufnehmen und annehmen. Weil schlussendlich genau, wie es geschehen ist, kann keiner nachweisen.
Mhm.
Deswegen kann es auch halt ein Schnipsen von einem Gott gewesen sein.
Yeah.
Ne? Deswegen kann ich es halt gut annehmen und ich nehme es, finde es halt auch schön, weil es so ein kulturell bildendes Geschöpf halt ist, die Religion und der Glauben in Deutschland, weil halt auch so viel dranhängt, so viel Tradition, ne, und so viel Historisches. Und deswegen finde ich es tatsächlich auch jetzt mehr schön, als irgendwie, dass es mir, keine Ahnung, Furcht macht oder ich irgendwie eine Ablehnung dagegen hätte.
Ja, das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Peter und Susanne. Und wenn ihr Lust habt, schaltet ihr einfach wieder ein zum zweiten Teil. Bis dahin, alles Gute euch.